Bienvenue dans l'épisode 24, Willkommen im Episode 24, le deuxième épisode bilingue du podcast Article 7, nous vous parlons des droits humains en Suisse. Nous avons le plaisir de pouvoir enregistrer cet épisode en direct devant un public, ici à la Tour des Prisons à Berne. Cet épisode s'intéresse à un thème tristement récurrent, les féminicides. Diese Folge befasst sich mit einem traurigen, immer wiederkehrenden Thema, Femizide. Tous les 11 jours, une femme meurt en Suisse à cause de violences sexistes et sexuelles. In der Schweiz wird durchschnittlich alle zwei Wochen eine Frau in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt getötet. Et l'année 2025 représente un triste record avec 29 féminicides recensés par l'ONG Stop Femizide. Je m'appelle Jeanne Durafour et je modérerai cette discussion avec nos trois invités. J'ai donc le plaisir d'accueillir Sophie Delesser, Jeanne Bailey et Blair Teberisha. Bienvenue à vous trois. Jeanne Bailey, je commence par vous. Vous êtes co-directeur du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, le BFEG. Sie sind co-direktor des Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau, das EGB. Und früher haben Sie die Beratungsstelle für Betroffene von Gewalt in Graubünden, Ihrem Heimatkanton, geleitet. Vous avez donc œuvré au niveau cantonal pour lutter contre la violence envers les femmes, avant de monter d'un échelon au niveau fédéral. Et lors de la dernière session parlementaire, en hiver 2025, le BFEG a fait parler de lui. Le Conseil national a décidé de couper 1 million de francs dans votre budget. Et cela avait suscité la colère des associations de défense des femmes. Une conseillère nationale socialiste s'est demandé comment il était possible de faire passer la protection des moutons avant celle des femmes, puisque 3,6 millions de francs ont été alloués à la protection des troupeaux. Et le lendemain, le Conseil des États a décidé de ne pas couper ce million. Donc vous êtes heureux, j'imagine, de ce revirement de situation. Mais plus largement, est-ce que les moyens du BFEG sont suffisants aujourd'hui ?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung diesen Podcast zu diesem wichtigen Thema. Ja, natürlich hat es mich gefreut, dass das Parlament dem Thema der Gleichstellung, aber insbesondere auch der Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, Femizide, eine so hohe Bedeutung gegeben hat und eben auch das Budget des Büros für Gleichstellung erhöht hat. Nous avons lancé il y a deux mois avec, sous le patronage de la conseillère fédérale Baumschneider, une campagne nationale de prévention contre la violence de genre, et c'était le Parlement qui a augmenté et doublé le budget alloué à cette campagne, pour laquelle on travaille étroitement ensemble avec les cantons, avec les autres offices fédéraux, mais aussi avec les communes et la société civile. Und es war eben auch die Erhöhung dieser Gelder, dieser Kampagne, die besonders erfreulich waren, gerade in diesem Jahr, eben, wo die Femizidzahl so hoch war. Weil um Femizide zu verhindern, braucht es eine breite Bewegung. Eben, es braucht das Engagement der Zivilgesellschaft, aber auch der staatlichen Ebene. Und es braucht auch Maßnahmen von allen Seiten. Das Parlament hat aber auch die Finanzhilfen von uns erhöht um 1 Million. Das heißt, wir können jetzt noch mehr Projekte mitfinanzieren, unterstützen der Zivilgesellschaft oder der Kantone in diesem Bereich. Und wir sind auch angewiesen, dass Gesuche bei uns gestellt werden, also ein kleiner Aufruf auch an die Zivilgesellschaft dafür. Mir scheint aber in Bezug auf die Kosten vielleicht noch eine Frage relevant in diesem Thema, nämlich geschlechtsspezifische Gewalt verursacht jedes Jahr massives Leid. Und das sollte eigentlich schon Motivation genug sein, dass wir uns engagieren dagegen. Aber es gibt auch massive Kosten und nur schon die Kosten der Strafverfolgung sind hoch. Es gibt Kosten bei Produktivitätseinbußen, bei Gewaltbetroffenen. Aber auch das psychische Leid und die gesundheitlichen Folgen, es haben massive Kostenfolgen. Und da sollte allen klar sein, es ist ein Thema für die ganze Gesellschaft. Wir alle haben ein Interesse daran, geschlechtsspezifische Gewalt und Femizide zu bekämpfen. Und wir müssen unbedingt die Gelder in diesem Bereich auch als Investition anschauen.
Blair Teberisha, Sie sind Co-Geschäftsleiterin der Dachorganisation der Frauenhäuser, die DAO. Vous êtes donc co-directrice de la Fédération Solidarité Femmes, qui est l'organisation fêtière des maisons d'accueil en Suisse et qui surveille la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, donc la convention qui protège les femmes. Die DAO vereint alle Frauenhäuser der Schweiz und Liechtensteins und vertritt deren Anliegen auf nationaler Ebene. Sie koordiniert zusammen mit anderen Organisationen wie Brava oder Frida den NGO-Bericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Schweiz. Im Bericht, der vor ein paar Monaten eingereicht wurde, steht, dass die Schweiz weiterhin keine genügende, umfassende und koordinierte Strategie gegen geschlechtsbezogene, häusliche und sexualisierte Gewalt hat. Und in der Zwischenzeit haben Bund, Kanton, Gemeinde dringliche Maßnahmen umgesetzt, um die Sicherheit aller Frauen und Mädchen in der Schweiz zu gewährleisten. Sind Sie immer der Meinung, dass die Schweiz nicht genug tut, um Femizide zu verhindern?
Ja, also ich denke nach wie vor, die Schweiz tut nicht genug. Natürlich gab es gewisse Veränderungen in positiver Sicht, wie das, was John Bailey vorhin erwähnt hatte mit der Million. Wenn es genug wäre, müsste es auch keine Frauenhäuser geben, könnte man so sagen. Und jede Frau, die wegen ihres Geschlechts ermordet wird, ist eine zu viel. Feminizide, wir wissen, das sind keine tragischen Einzelfälle, sie sind die Spitze eines Eisberges, einer Gewaltpyramide. Frauenhäuser zum Beispiel arbeiten eher an der Ebene unterhalb der Feminizide, also man möchte diese verhindern. Und der Nährboden dafür ist eine Gesellschaft, in der Gewalt verharmlost, privatisiert oder individualisiert wird. Und wir gehören alle dazu, zu dieser Gesellschaft. Und der Staat trägt hier eine große Verantwortung in der Prävention. Es gibt die Präventionskampagne, die ist sehr begrüßenswert, vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung, mit einem begrüßenswerten Ansatz auch. Aber es ist noch nicht genug. Es braucht auch einen wirksamen Schutz. Wir wissen, dass es Warnsignale gibt. Wir wissen auch, dass frühe Risikoabschätzung Leben retten kann. Und daran scheitert es noch, eben auch, wenn man weiß, diese hohe Zahl von Feminiziden, wie es letztes Jahr war. Man weiß auch, dass Feminizide nicht, also grundsätzlich nehmen Tötungsdelikte ab, aber Feminizide nicht. Und da muss man sich schon fragen, warum das so ist. Frauenhäuser leisten einen unverzichtbaren Beitrag und trotzdem kämpfen sie vielerorts in verschiedenen Kantonen um eine stabile Finanzierung. Der Schutz vor Gewalt darf in dem Sinn kein kantonales Lotteriespiel sein. Es darf nicht so sein, dass je nach Kanton, wo man gerade sich befindet, der Schutz nicht gewährleistet ist. Genau. Und solange eben der Schutz nicht finanziell verlässlich stabil ist, bleibt er ungleich und unsicher. Der Europarat empfiehlt im Rahmen der Istanbul-Konvention ein Familienzimmer pro 10.000 EinwohnerInnen, also ein Schutzplatz sozusagen. Und in der Schweiz liegen wir aktuell laut unseren DAO-Zahlen bei 0,26. Und das dürfen wir uns als Gesellschaft nicht leisten, das können wir uns nicht leisten. Und zusammengefasst, es fehlt an politischem Willen. Es wäre ja eigentlich nicht unmöglich, weil die Schweiz ist ein relativ reiches Land und es geht einfach um die Frage der Prioritäten, die gesetzt werden.
Sophie Delessert, vous êtes directrice du Bureau pour l'égalité hommes-femmes et de la famille du canton de Fribourg. Vous présidez aussi la commission cantonale de lutte contre la violence au sein du couple, qui regroupe la police, les milieux de la justice, les associations de la société civile et différents services cantonaux. Sie sind Leiterin der Bureau für die Gleichstellung von Mann und Frau und für Familienfragen in Fribourg und koordinieren die Kommission gegen Gewalt in Paarbeziehungen. Vous avez élaboré tout récemment un nouveau plan de lutte contre la violence au sein du couple. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur la situation dans le canton avant tout ?
Oui, volontiers, et aussi merci pour l'invitation à ce podcast. Donc on va un petit peu planter le décor au niveau du canton de Fribourg. On a des dispositifs de prise en charge qui fonctionnent mieux, qui sont plus efficaces que par le passé, mais on a quand même cette prévalence de la violence domestique qui reste importante. Donc au niveau national, selon la statistique policière de la criminalité, donc la violence domestique en Suisse n'a cessé d'augmenter au cours des 10 dernières années, avec une croissance de 17% entre 2017 et 2023. Dans le canton de Fribourg, l'évolution de la violence domestique, elle s'inscrit dans la même tendance que celle qu'on voit au niveau national. Par exemple, pour 2024, on a 666 affaires pour violence domestique qui sont traitées par la police cantonale. Ça représente environ 2 interventions par jour. Et tout ça, c'est sans prendre en considération le chiffre noir. Le chiffre noir, il désigne l'écart entre les cas effectivement enregistrés par les institutions et l'ensemble des situations réelles qui se passent sous le radar. Donc maintenant, si on se penche aussi sur les défis en matière de prise en charge des victimes et des auteurs, on réalise que là aussi, les chiffres sont à la hausse. Alors ça ne veut pas dire qu'on a davantage de situations, mais ça veut dire qu'en tout cas, et ça c'est peut-être positif, c'est qu'on a plus de victimes qui ont recours à l'aide à leur disposition, mais voilà, il faut pouvoir les accueillir. Et puis maintenant, si on se penche sur la situation de l'hébergement, donc là c'est carrément une augmentation qui fait peur. On a une hausse des nuitées dans la maison d'accueil qui a augmenté dans la même période de 124%. Et je terminerai par mentionner justement qu'on a aussi une structure qui s'appelle Expression, qui prend en charge depuis 20 ans les auteurs de violences domestiques. Et là aussi, on a une situation totale de surcharge. Chaque année, on dépasse encore le volume des prestations sollicitées. Donc voilà, il était vraiment essentiel pour Fribourg de continuer à répondre à cette situation. Donc on travaille sur la base d'un concept de lutte contre la violence au sein du couple et ses impacts sur la famille depuis 2018. Et l'année dernière, on a pu réactualiser ce concept. Donc il s'inscrit dans la continuité du précédent, mais il va s'intéresser à des défis actuels et futurs comme la prise en compte des violences psychologiques, les violences post-séparation, quand il y a des questions de garde d'enfants, de droit de visite, ou encore essayer d'en faire plus par rapport à toutes les questions d'éducation à l'égalité, comme un socle vraiment de changement sociétal durable. Ce concept, il y a 37 mesures. On a pu mettre en avant qu'il y avait 11 mesures qui étaient considérées comme prioritaires. Et parmi celles-ci, je pourrais mentionner qu'il y a eu la mise sur pied d'une unité de médecine des violences à l'hôpital cantonal fribourgeois. Il y aura aussi la ligne téléphonique 24H pour les victimes de violences, dont tous les cantons suisses doivent se doter dès mai 2026. On va aussi renforcer la structure d'accueil pour les victimes afin de répondre justement à la hausse des nuitées. On va aussi beaucoup essayer de réfléchir à la question de l'hébergement de suite pour pouvoir désengorger l'hébergement d'urgence et aussi assurer une protection des victimes au-delà des jours de protection prévus par la LAVI.
Le 21 octobre 2019, les corps sans vie d'une femme et d'un homme sont découverts dans un appartement à Courfèvre, dans le canton du Jura. Mélanie, mère de famille, avait 38 ans. 10 jours plus tôt, Mélanie avait été enlevée et violée par son mari. Elle avait déposé plainte contre lui. Il avait été interpellé par la police, puis auditionné par une procureure. Celle-ci lui avait imposé une mesure d'éloignement. Il n'avait pas le droit ni de se rendre au domicile de son épouse, ni de la contacter. Il avait toutefois été relâché. La sœur de Mélanie, qui était donc inquiète, avait contacté le ministère public jurassien à plusieurs reprises, mais n'avait obtenu aucune aide. Après le meurtre de Mélanie, ses sœurs et son fils décident de déposer plainte pour homicide par négligence et omission de prêter secours contre le policier et la procureure. Ce qui frappe d'abord dans cette histoire, c'est l'emploi du terme « homicide » en français. On sait que 93% des victimes au sein d'un couple sont des femmes et les auteurs sont très majoritairement des hommes. Et bien qu'on entende encore les termes crime passionnel ou drame familial dans les médias, l'usage du mot féminicide tend à s'établir avec le temps, mais ce terme n'a pas de réalité juridique. Le meurtre d'une femme reste un homicide. Auf Deutsch ist es im Strafgesetzbuch anders, weil der Begriff Tötung ist nicht so problematisch. Le BFEG a utilisé le terme féminicide dans un récent communiqué de presse. Et en décembre, les députés fribourgeois et fribourgeoises ont accepté une motion qui demande aux autorités cantonales d'inviter le Parlement fédéral à intégrer le féminicide au code pénal. Jeanne Bailly, est-ce que ça permettrait, selon vous, de faire avancer les choses, d'améliorer la protection des victimes?
Peut-être pour confirmer ce que vous venez de dire. Alors, même si dans l'ensemble en Suisse, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes qui sont tués, mais si les personnes sont tuées au sein du couple, c'est presque exclusivement des femmes. Bon, le Conseil fédéral a dit que, mentionne que le code pénal actuel en Suisse est neutre en ce qui concerne le genre et qu'il ne prévoit pas actuellement une modification à cet égard. En ce qui concerne la statistique, le Parlement a toutefois chargé le Conseil fédéral d'examiner comment les féminicides pourraient être recensés statistiquement en Suisse. Ça c'est déjà très important d'avoir les données, des données officielles, parce qu'on a des données des ONG. Aber auch wenn das Strafgesetzbuch den Begriff nicht verwendet, Sprache ist wichtig. Sachverhalte zu benennen schafft auch Bewusstsein. Und das war der Grund, wieso wir jetzt auch explizit Femizide, den Begriff Femizide oder Feminizid verwenden, um zu benennen, dass die Tötungen von Frauen innerhalb der Partnerschaft oder der Familie ganz spezifisch sind. Es geht dabei um Kontrolle. Es geht um Abhängigkeiten, es geht um Machtdemonstrationen und es geht auch um fehlende Gleichstellung. Und deshalb ist es wichtig, diese Phänomene auch anders zu benennen und Femizide zu sagen. Die Femizide sind die extremste Form von geschlechtsbezogener Gewalt, die bei sexistischen Witzen, bei Catcalling oder bei Belästigungen beginnt und dann im Extremfall eben bis zu Tötungen führt. Und deshalb muss man sie auch so benennen.
Im Fall von Courfèvre waren die Polizei und Justiz über die Gewalt des Mannes informiert. Sie haben aber nicht ausreichend eingegriffen, um Melanie zu schützen. Die Schweiz hat sich verpflichtet, das Übereinkommen des Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau einzuhalten. Der Ausschuss, der die Umsetzung dieses Übereinkommens durch die Schweiz überwacht, hat sich, ich zitiere, besorgt über sexistische Stereotypen innerhalb der Justiz gezeigt, die Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind, davon abhalten, Anzeige zu erstatten. In welcher Form werden Frauen davon abgehalten, Anzeige zu erstatten? Est-ce que les femmes ne sont pas prises au sérieux suffisamment par la police?
Ich würde sagen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum eine Frau sich nicht meldet bei der Polizei oder bei der Justiz. Es kann sein, also aus einer Position, also einem Migrantin zum Beispiel, eine rassifizierte Person, hat vermutlich weniger Vertrauen in Polizei und Justiz, weil sie auch Erfahrungen macht von Diskriminierung und man glaubt ihr nicht. Genau. Und grundsätzlich erleben viele Frauen, dass ihre Aussagen relativiert werden, dass ihnen vermittelt wird, dass sie vielleicht übertreibt, dass sie vielleicht irgendetwas mit verursacht hat oder es zu beweisen oder es, die Beweise fehlen. Was auch besonders schwierig ist, ist das Anerkennen von psychischer Gewalt. Die wird sehr oft nicht als reale Gefahr gesehen. Und es kommt auch sehr häufig reflexartig vor, dass so in Anführungs- und Schlusszeichen, wir müssen beide Seiten anhören, auch dort, wo eigentlich ganz klar ist, wer das Opfer ist und wer der Täter ist. Und dazu braucht es eine ganz klare Haltung. Betroffenen muss geglaubt werden. Und Polizei, Justiz und Behörden sind auch Teil einer patriarchalen Gesellschaft und sie reproduzieren natürlich, ob gewollt oder ungewollt, auch Gewaltstrukturen. Und wenn zum Beispiel eben Betroffenen nicht geglaubt wird, wie es vermutlich bei Melanie gewesen ist oder einfach nicht genug ernst genommen wurde, ist das selbst auch Teil einer Gewaltstruktur. Und deshalb ist hier auch Wissen zentral, Wissen darüber, wann beginnt Gewalt, und korrekte Risikoeinschätzungen müssen gemacht werden und Frauen müssen ernst genommen werden und geglaubt werden, weil es ist ein extrem großer Schritt überhaupt, sich irgendwo zu melden. Und Polizei ist auch nicht immer die erste Instanz, es gibt auch Opferhilfestellen und eben Frauenhäuser. Und bei den Frauenhäusern ist zum Beispiel ganz klar, da ist, sie haben eine parteiliche Haltung. Wir glauben den Frauen, wir hinterfragen ihre Aussagen nicht. Und das ist der Ansatz und dort beginnt das Ganze. Und man kann dann auch viel mehr verhindern. Genau, wir müssen also das Wissen, wann Gewalt beginnt und dass sie weit über körperliche Gewalt anfängt, ist zentral. Und wie auch schon gesagt, frühe Interventionen können oder retten Leben. Und da scheitert es nach wie vor zu oft.
La sœur de Mélanie raconte que Mélanie avait été isolée par son mari. Elle n'avait pas le droit de sortir seule ni d'avoir une carte bancaire. Mélanie avait exprimé son souhait de divorcer à son mari juste avant que celui-ci la tue. Or, on sait que le nombre de féminicides est plus important après une séparation. Et on sait aussi que les menaces de mort, mais aussi le contrôle coercitif, donc le fait de mettre quelqu'un sous emprise, mais aussi la violence économique, sont des indices d'un possible passage à l'acte. Es besteht oft ein Zusammenhang zwischen Femizide und häuslicher Gewalt unter alle Formen. Le canton de Fribourg n'a justement pas de loi contre les violences domestiques. Sophie Delessert, comment les autorités détectent ces cas et quand un cas est avéré, que font-elles ?
Oui, alors effectivement, le canton de Fribourg n'a pas de loi encore sur la violence domestique. Et c'est le dernier canton roman à ne pas disposer de cette base légale. Mais ça va changer parce que l'établissement d'une loi constitue aussi une priorité du nouveau concept dont je vous ai parlé avant. Et les travaux d'élaboration de cette loi ont d'ailleurs démarré sous la coordination de mon bureau. La loi va permettre de mieux mettre en évidence cette gouvernance qui existe déjà, mais il ne faudra pas non plus attendre de cette loi qu'elle règle des ajustements opérationnels fins. Par rapport à la détection des cas, j'aimerais rappeler aussi que les points d'entrée y sont multiples. Ça peut être la police quand elle va intervenir à domicile, ça peut être les centres la vie, ça peut être aussi les professionnels de la santé, les autorités judiciaires et civiles et pénales quand elles sont saisies. C'est pour ça que ça va rester vraiment très important de pouvoir renforcer toute la formation de base et continue de ces divers professionnels qui sont en contact avec les victimes. Et puis, par rapport à tous ces cas qui sont détectés, il y a des situations qui sont plus ou moins préoccupantes, plus ou moins à risque de passage à l'acte. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces situations à risque ? Dans le canton de Fribourg, on a une unité de gestion des menaces, une UGM, qui a été mise sur pied en juillet 2020 au sein de la police cantonale. Cette UGM, elle est dotée d'une équipe pluridisciplinaire. Elle travaille indépendamment du fait qu'il y a une procédure juridique qui soit engagée ou non. Et puis aussi un aspect très très important, c'est qu'elle dispose d'une base légale qui va permettre de partager l'échange d'informations. Finalement, aussi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'en réponse au féminicide d'Epagny, qui a été vraiment une onde de choc dans notre canton, parce que, justement, dans ce cas-là, on avait un auteur qui était suivi par la structure qui prend en charge les auteurs. On avait la victime qui avait fait appel à Solidarité Femmes. Donc c'était une situation qui était connue, qui était censée être prise en charge. Il y a eu des réflexions sous le lead du procureur général avec tous les acteurs et actrices engagés dans la lutte contre la violence domestique pour, d'une part, renforcer la formation des divers professionnels pour qu'ils puissent mieux détecter et signaler les cas à risque. Et puis, il y a aussi la volonté aussi dans notre canton de renforcer encore le suivi et la coordination pour les cas à risque de passage à l'acte, avec des réseaux qui sont très agiles, très dynamiques, sous l'égide de l'UGM, qui permettent justement d'évaluer en temps réel une situation critique et à risque.
Dans l'affaire Mélanie, le procureur extraordinaire chargé de diriger l'enquête sur les circonstances du drame ordonne en 2021 le classement de la procédure pénale. La Chambre pénale des recours du tribunal cantonal confirme cette décision. Le fils de la victime dépose alors un recours devant le tribunal fédéral pour que la justice se penche sur le cas du décès de sa mère. La Cour du droit pénal du tribunal fédéral le rejette, considérant que le recourant ne peut se prévaloir de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, donc la fameuse Convention d'Istanbul. Cette convention ne crée pas de droit subjectif en faveur des particuliers. L'RT vaut zu dienen diese internationale Übereinkommen, wenn man sich vor Gericht nicht darauf berufen kann.
Solche Übereinkommen, internationale Übereinkommen sind enorm wichtig trotzdem. Sie schaffen nämlich Standards für Staaten, legen fest, was ein Staat tun muss, um geschlechtsbezogene Gewalt zu verhindern. Auch wenn Einzelpersonen daraus keine direkt einklagbaren Rechte ableiten können, sind diese dennoch enorm wichtig. Die Istanbul-Konvention ist ein politisches und rechtliches Instrument, um staatliches Handeln zu beurteilen, Lücken sichtbar zu machen und Veränderungen einzufordern. Und somit kann auch politischer Druck erzeugt werden. Dieses Jahr wird GREVIO, das ist die Group of Experts vom Europarat, nochmal die Schweiz besuchen. Der Staat hat einen Staatenbericht erfasst und wir haben den Parallelbericht erfasst aus der Perspektive der Zivilgesellschaft. Und Ende dieses Jahr wird es dann noch eine neue Beurteilung geben. Und wir von den NGOs haben gesagt, dass die Schweiz nicht durchgekommen ist. Also wir haben die Schweiz benotet mit einer Note 3, so wie in der Schule. Genau. Und die Istanbul-Konvention basiert auf vier zentralen Pfeilern: die Prävention, Schutz, Strafverfolgung und eine koordinierte Gesamtpolitik. Und genau hier zeigt der Parallelbericht des NGO-Netzwerks deutliche Defizite. Zum Beispiel, Can Bailey hat vorhin die Kosten erwähnt, die Gewalt verursacht, und eine Möglichkeit, diese Kosten längerfristig nachhaltig umzugehen, ist die Prävention. Und in der Schweiz gibt es die Präventionskampagne, aber die musste auch erkämpft werden, und vergleichsweise mit anderen Ländern ist die sehr klein. Und dort fehlt es weiterhin an flächendeckenden, verbindlichen und nachhaltig finanzierten Maßnahmen. Prävention ist oft punktuell und zeitlich eingeschränkt und ist auch stark abhängig vom Engagement einzelner AkteurInnen. Dasselbe auch beim Schutz von Betroffenen. Dort sehen wir auch große kantonale Unterschiede. Wir haben vorhin den Fall von Kanton Jura angeschaut. Kanton Jura hat kein Frauenhaus, wie auch weitere Kantone auch kein Frauenhaus haben oder auch keine Leistungsvereinbarungen. Und der Zugang zu Frauenhäusern gestaltet sich auch unterschiedlich. Also auch für unterschiedliche Personengruppen, wie für Menschen mit Behinderungen oder Transpersonen oder non-binäre Menschen, ist der Zugang oft nicht gleich zu den Frauenhäusern, aber auch zu Opferhilfe und grundsätzlich zu spezialisierten Angeboten. Und der Parallelbericht zeigt auch klar, dass es eine umfassende nationale Gesamtstrategie braucht, die ist dringend nötig. Es braucht ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen für die Maßnahmen, die eigentlich da sind. Es braucht einen intersektionalen Ansatz. Der intersektionale Ansatz muss die Basis aller Maßnahmen sein. Und es braucht eine verbindliche Koordination und Einbezug der Zivilgesellschaft. Und genau deshalb sind jetzt für uns solche internationale Übereinkommen extrem wichtig. Sie schaffen Transparenz, Verbindlichkeit und können politischen Druck erzeugen.
ces conventions internationales peuvent avoir un effet, comme vous l'avez dit avant. Tout récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour son inaction face à une tentative de féminicide. Im April 2025 verurteilt die Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz wegen Verletzung des Rechts auf Leben. Die Behörden haben es versäumt, das Leben einer Frau zu schützen, die von ihrem Partner gefangen gehalten, misshandelt und vergewaltigt wurde, nachdem sie ihm mitgeteilt hatte, dass sie die Beziehung beenden wollte. Die Richterinnen in Straßburg waren der Ansicht, dass die Behörden angesichts einer eindeutigen und unmittelbaren Gefahr untätig geblieben waren, obwohl sie über das gewalttätige Verhalten des Mannes informiert waren. Da die Frau sich Sorgen um sein Verhalten machte, hatte sie nämlich den Hausarzt des Mannes angerufen, der die Polizei informierte. Und am nächsten Tag hatte sie ebenfalls die Polizei angerufen, um auf die Belästigung aufmerksam zu machen, denen sie ausgesetzt war. Und dennoch wurden keine konkrete Gefahreneinschätzung vorgenommen und es wurde keine Schutzmaßnahmen ergriffen. Der EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, war der Ansicht, dass die Behörden nach diesen Meldungen Schutzmaßnahmen hätten ergreifen müssen. Les autorités auraient dû protéger la requérante au vu des dangers que représentait son partenaire. La Suisse doit maintenant mettre en œuvre cet arrêt de la Cour européenne. Jan Bailey, wie wird die Schweiz dieses Urteil umsetzen?
Ja, erst einmal möchte ich auch betonen, dass solche internationalen Konventionen und jetzt auch speziell dieses Urteil besonders wichtig sind. Sie erinnern daran zum Beispiel, dass Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt Menschenrechtsverletzungen sind. Das ist schon mal ganz wichtig. Und dieses Urteil im Spezifischen zeigt nochmal, erinnert daran, dass die Gewaltformen keine Privatsache sind. Also dass der Staat hier verpflichtet ist, Verantwortung zu übernehmen. Die Schweiz hat jetzt gerade vor 2 Wochen Stellung genommen zu diesem Urteil. Darin wird auch aufgelistet, was die Schweiz gemacht hat. Vielleicht ist wichtig zu erwähnen, das ist ein Fall, der ist im Jahr 2007 passiert, also das ist schon fast vor 20 Jahren. Und seither ist glücklicherweise sehr viel passiert. Also die Zusammenarbeit gerade im Laufe der Implementierung der Istanbul-Konvention ist in vielen Kantonen sehr viel besser als 2007 zwischen den Organisationen, den Fachpersonen und den staatlichen Stellen. Und das war auch ein zentraler Punkt, der in diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte kritisiert wurde. Es bleibt aber auch wichtig zu wiederholen, dass, wie auch vorhin schon gesagt wurde, dass weiterhin Verbesserungspotenzial besteht in der Zusammenarbeit und es braucht ein fortlaufendes Hinschauen sowieso in der Thematik. Und mir ist es da wichtig zu erwähnen, es gibt neue Phänomene, es gibt digitale Gewaltformen, die 2007 noch nicht so relevant waren, die immer ein größeres Problem werden. Da kann zum Beispiel jetzt helfen, dass der Stalking ein neuer Straftatbestand ist seit Anfang Januar, der da ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt den Gewaltbetroffenen. Aber wir müssen auch hinschauen, Online-Sexismus, die Manosphere ist ein sehr aktuelles Thema, das beunruhigt und da braucht es wieder für solche neuen Phänomene auch wieder neue Reaktionen, um die Sicherheit von Frauen und auch LGBTIQ-Personen zu garantieren. Und solche immer wieder neue Reaktionen können sein, eben so eine Sensibilisierungskampagne, die auch spezifisch solche neuen Probleme auch anspricht und auch weiterhin versucht, bei uns jetzt speziell der Zusammenhang zum Beispiel, dass Gleichstellung und Gewalt etwas miteinander zu tun haben, das ist ein Phänomen oder eine Erkenntnis, die vielleicht noch nicht überall bekannt ist. Deshalb haben wir auch da jetzt den Slogan so gewählt in unserer nationalen Sensibilisierungskampagne. Weil schlussendlich geht es wirklich darum, auch bei den Anfängen, das hat auch Berthe Berische schon gesagt, also bei der Prävention möglichst früh anzusetzen, damit eben schlussendlich auch die Gesellschaft transformiert wird und wirklich Gewalt erst gar nicht aufkommt. Und dazu kann es dann eben helfen, auch zu erinnern, dass Gewalt keine Privatsache ist in diesem Bereich. Die neue Opferhilfenummer, die auch Sophie Delles schon erwähnt hat, die in Mein Betrieb geht, soll auch weiterhelfen, da die Hilfsangebote bekannter zu machen und mehr Betroffene zu ermutigen, sich Hilfe zu holen.
Le 10 avril 2025, à Épagny, dans le canton de Fribourg, un homme tue son épouse avec un fusil de chasse avant de se suicider. L'homme était sous surveillance depuis 6 mois déjà pour violence conjugale à répétition. En septembre 2024, sa femme avait déposé une plainte et l'homme avait été placé en détention préventive pendant 3 mois. Une perquisition au domicile du couple avait permis de trouver une arme qui avait été saisie. Après une audition de confrontation, la femme s'était partiellement rétractée et l'homme avait été remis en liberté en moyennant plusieurs mesures. Il avait l'interdiction d'approcher son épouse, leurs 4 enfants, son lieu de domicile et ses lieux de travail à moins de 200 mètres. Un suivi de gestion de la violence avait également été mis en place. Ce cas pose la question du suivi en temps réel des auteurs de violences domestiques. Et la majorité des cantons a aujourd'hui rejoint l'association Electronic Monitoring qui développe un bracelet électronique dans ce but. Le canton de Fribourg va intégrer le projet. Sophie Delesser, parviendra-t-on réellement à réduire le nombre de féminicides à travers ces moyens ?
Alors, c'est certainement un développement positif que des cantons comme celui de Fribourg vont pouvoir collaborer et mutualiser leurs ressources dans le cadre d'un projet commun pour mettre en œuvre une surveillance des auteurs en mode dynamique, c'est-à-dire avec cette possibilité de surveiller à la fois l'auteur et son rapprochement avec la victime en temps réel et non de façon passive, comme ça a été fait jusqu'actuellement. Et donc ainsi de pouvoir permettre à la police d'intervenir à temps. Et ce type de bracelet électronique, voilà, c'est certainement un outil additionnel pour éventuellement réduire les féminicides, surtout pour les suivis des situations qui auront été identifiées comme les plus préoccupantes et à risque de passage à l'acte. Voilà, il faut garder à l'esprit qu'on pourra. Ce sont des dispositifs qui sont coûteux. Et qu'on ne pourra pas mettre un bracelet électronique à tous les auteurs. Il faut aussi garder à l'esprit que le risque zéro n'existera pas et qu'on continuera à avoir des situations qui vont passer complètement sous le radar, comme ça a été le cas dans le second féminicide qui a touché le canton de Fribourg, à Givisier, où cette famille n'était absolument pas du tout... connu des services avec lesquels on travaille dans le cadre du réseau cantonal. C'est vraiment un paquet de mesures qui va permettre d'avoir un impact global pour courber la prévalence de la violence domestique et éventuellement les féminicides. Et ce n'est pas juste un gadget supplémentaire, une mesure supplémentaire, mais c'est vraiment un ensemble de mesures. Et puis moi, je vais rejoindre ce qui a été dit aussi déjà par les 2 autres invités. J'aimerais aussi faire un plaidoyer pour que la prévention ne reste pas un parent pauvre de nos politiques, alors que les actions de prévention sont moins coûteuses et permettent d'éviter des dépenses importantes dans les autres piliers de la Convention d'Istanbul. Les féminicides qui ont touché le canton de Fribourg ont provoqué une onde de choc dans ce canton. Il y a eu une mobilisation importante des organisations de la société civile. Il y a eu un rôle important joué par les médias qui ont posé des questions dérangeantes. Il y a eu beaucoup de démarches politiques avec le dépôt de plusieurs instruments parlementaires. Ça a fait avancer comme jamais la politique de lutte contre la violence domestique dans ce canton-là l'année dernière. Mais il faut que cet élan et cette volonté politique, elles perdurent, qu'elles ne soient pas réactives, qu'on ne doive pas réagir chaque fois qu'il y a un féminicide. Donc voilà, il faut continuer à sensibiliser, communiquer sur cette problématique en Suisse, ces défis, ces avancées, les données scientifiques dont on dispose. Et c'est important ce qu'on fait ce soir dans ce podcast et ça restera essentiel à l'avenir.
Angesichts der langsamen Reaktion des Bundes ergreifen die Kantone die Initiative und organisieren sich um ein dynamisches elektronisches Überwachungssystem für Täter häuslicher Gewalt einzurichten. In Spanien, wo dieses System seit mehr als 10 Jahren eingesetzt wird, sind die Morde an Frauen um 30% zurückgegangen. Au cours des 20 dernières années, l'Espagne a réussi à réduire de 1/3 le nombre de féminicides grâce à cette mesure. Blarté Berisha, würden Sie es begrüßen, wenn die Schweiz einen proaktiven Ansatz verfolgen würde?
Ja, natürlich begrüße ich proaktive Ansätze. Es ist wichtig, einen Schritt oder mindestens einen Schritt voraus zu sein. Wie auch schon erwähnt wurde, immer wieder zu schauen, welche neuen Formen entstehen, welche neuen Formen von Gewalt entstehen. Und elektronische Überwachung kann sinnvoll sein. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass der Schutz der betroffenen Frau im Zentrum steht und dass die Überwachung in einem Gesamtkonzept eingebettet ist mit einer guten Risikoabschätzung und mit einer interkantonalen und interinstitutionellen Zusammenarbeit. Und dafür braucht es ausreichend Ressourcen. Genau. Gleichzeitig finden wir es auch wichtig zu betonen, dass der Fokus nicht bei der Strafverfolgung stehen bleiben darf, wie auch schon erwähnt wurde. Die Istanbul-Konvention beruht auf diesen vier bekannten Pfeilern: Prävention, Schutz, Strafverfolgung und koordinierte Gesamtpolitik. Es ist nicht zufällig, dass es so ist. Es ist so, weil es wirklich sinnvoll ist, gleichzeitig an allen diesen Pfeilern zu arbeiten. Und diese müssen ineinander auch greifen und diese müssen auch genug finanziert werden. Und wie schon gesagt wurde auch, Prävention kriegt immer noch zu wenig Gewicht. Wenn man nach Spanien schaut, Sie haben es erwähnt, dass die Anzahl der Feminizide deutlich gesunken ist. Und wenn wir das mit der Schweiz vergleichen, sind es etwa gleich viele Feminizide in Spanien wie in der Schweiz. Aber Spanien ist 5-mal größer als die Schweiz. Und in Spanien wird geschlechtsbezogene Gewalt als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden und ist in allen Departementen mitgedacht. Sie durchsickert eigentlich die staatlichen Organe, wenn man das so sagen kann, und sie ist auch koordiniert. Und Prävention, Sensibilisierung und Risikoerkennung sind Querschnittsthemen und nicht Sonderprojekte, die sporadisch stattfinden und in 5 Jahren vielleicht wieder oder vielleicht auch nicht mehr. Und wie ihr auch schon gesagt hattet, müsste Prävention schon viel früher ansetzen. Es bräuchte in allen Schulen ein Fach zu Konfliktlösung, zu über Gefühle sprechen, zu gleichberechtigten Beziehungen, zu Rollenbildern. Genau. Und auf allen föderalen Ebenen, in allen Departementen müsste Prävention und Sensibilisierung zu geschlechtsbezogener Gewalt Standard sein.
En 2021, le BFEG a mené une étude qui conclut que les outils de prédiction du risque sont importants pour repérer les cas à risque. Et en 2023, la conférence des commandantes des polices cantonales de Suisse a élaboré des standards de qualité pour une gestion cantonale des menaces. Il n'existe toutefois toujours pas d'outils d'évaluation des risques standardisés qui tiennent compte du genre, ni de réglementation nationale contraignante et coordonnée sur l'ensemble de la Suisse. Jeanne Bailly, la sécurité est du ressort des cantons, mais est-ce qu'on n'attend pas trop d'eux aujourd'hui et la Confédération ne devrait-elle pas prendre un peu les choses en main ?
Bon, il me semble important de souligner que notre constitution et nos lois définissent clairement les compétences respectives de la Confédération et des cantons. Et aussi les exceptions sont réglées clairement. Mais comme vous le mentionnez, les cantons sont responsables pour l'évaluation des risques dans le domaine de la violence domestique. Nun, solche Zuständigkeiten, wie sie jetzt geregelt sind, die kann man ändern. Als Beispiel kann ich da sagen, gerade jetzt im Januar hat es im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen, was auch ein sehr wichtiges Thema ist für die Prävention, einen Vorstoß gegeben aus der Rechtskommission des Nationalrats, der verlangt, dass der Bund hier den Kantonen mehr Vorschriften machen soll. Der Nachteil ist, eine solche Änderung braucht eine Gesetzesanpassung und diese brauchen Zeit. Deshalb ist immer auch die Frage, ja, will man sich die Zeit nehmen oder, und das ist auch ein Ansatz, den wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr gemacht haben mit der hohen Anzahl Femiziden, wir haben einen runden Tisch einberufen, eine Taskforce, und haben geschaut, was kann man jetzt ganz konkret in den nächsten paar Monaten erreichen, und haben da im Dialog mit den Kantonen geschaut. Die Kantone haben zum Beispiel beschlossen, eben die Qualitätsstandards beim Bedrohungsmanagement, das hat schon Sophie Delessert erwähnt, zu überprüfen und zu schauen, gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten. Wir zum Beispiel vom Büro für Gleichstellung haben in dem Bereich der Trennungen und Scheidungen hingeschaut. Das war jetzt auch in den Fällen, die hier erwähnt wurden, immer wieder ein Thema, dass nach einer Trennung oder um eine Trennung das Risiko massiv steigt für Femizide. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben einen Fragebogen, der bereits existierte, verbreitet, an alle Gerichte und Kespen geschickt, wo man relativ schnell schauen kann für Leute, die nicht wissen, wie man häusliche Gewalt erkennt, mit wenigen Fragen, da eine Einschätzung haben kann, wie gefährlich ist die Situation. Der ist auf unserer Webseite und eben den haben wir jetzt verbreitet. Das sind solche Möglichkeiten, wie man halt versucht, schneller als mit einer Gesetzesanpassung die Situation zu verbessern.
Nous allons suivre avec attention l'évolution de la situation au niveau fédéral et cantonal. Une révision de la loi sur l'aide aux victimes est aussi prévue et il y a en parallèle une initiative populaire. On a annoncé qu'elle sera lancée donc par le Parti socialiste et les femmes socialistes pour obliger la fédération et les cantons à lutter activement contre la violence sexiste. Donc affaire à suivre. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à tous les trois. Article 7 est un projet de humanrights.ch produit par podcastlab.ch. Article 7, nous vous parlons des droits humains en Suisse et publié tous les derniers vendredis du mois sur les canaux, sur le site de humanrights.ch et sur podcastlab.ch. Nous vous remercions pour votre soutien, de suivre les épisodes, de partager. Ça nous permet aussi de continuer à en produire en français et en allemand, en bilingue aussi. Et on vous remercie pour votre participation à toutes et tous. Merci.